Wenn es immer so ruhig wäre am Anfang. Ah, toll. Super. Konfis aufgepasst. So soll das sein, wenn der Dietrich zum Konfi kommt. So. Wir sind noch nicht in der Aufzeichnung, sondern es gibt noch Hinweise vorneweg. Das sind auf einer Seite die Dinge, die nur unsere Gemeinde betreffen, weil sie die Menschen weltweit nicht so interessieren, und gleichzeitig auch ein paar Hinweise zu der Aufnahme, die ich Ihnen gerne noch gebe. Wir sammeln wie immer zwei Kollekten, die sammeln wir aber nicht im Gottesdienst, sondern am Ausgang. Hinten links von meiner Seite finden Sie einen Tisch mit ganz vielen Dingen vom ERF, und die haben mir gesagt, sie wollen davon nichts mit nach Wetzlar wieder nehmen, sondern das muss alles hier bleiben. Da dürfen Sie sich reichlich bedienen und gleichzeitig auch die Spende, die wir sonst im Klingelbeutel gesammelt hätten, für den ERF hinterlassen. An den Ausgängen sind wie immer Körbchen. Die Körbchen sind bestimmt für Talita Kumi, ein Projekt des Berliner Missionswerkes. Bildung eröffnet neue Horizonte, das gilt besonders im Heiligen Land. Talita Kumi ist eine deutsche evangelische Auslandsschule, ein Ort der Bildung und der Begegnung für Israelis und Palästinenser. Kindergarten, Grundschule, Oberschule, Berufsfachschule sorgt dafür, dass Menschen sich dort begegnen und Frieden gelegt wird. Wir haben auch Sterbefälle in unserer Gemeinde. Es ist verstorben Frau Alice Scherlin, geborene Fuchs, im Alter von 89 Jahren aus Mittel. Die Trauerfeier am Montag, den 8. Juni um 14 Uhr auf dem Friedhof in Gierzagen. Und Frau Elsa Kaspar, geborene Stupp, aus Dreise, zuletzt lebte sie in Dattenfeld, sie wurde 92 Jahre alt. Die Trauerfeier am Dienstag, den 9. Juni um 14 Uhr auf dem alten Friedhof in Herrchen. Wir laden herzlich ein, heute Nachmittag zum Kindergottesdienst unter dem Thema Detektiv sein, die größte Entdeckung der Weltgeschichte machen, von 15 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum in Öttershagen. Erfrischung und kleine Snack gibt es dort. Eltern können gerne bei Kaffee und Kuchen vor Ort bleiben. Morgen, am 1. Juni, haben wir ein Nachtreffen der Veranstaltungsreihe The Week um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Rosbach, morgen 1. Juni. Wir knüpfen an die Themenabende rund um die Bewahrung der Schöpfung aus dem März und wollen überlegen, was konkret aus dem Projekt bei uns entstehen könnte. Herzliche Einladung zu Andacht und Gebet am Donnerstag, dem 4. Juni, Fronleichnam, gegen 10 Uhr am Kirchturm der Johanneskirche in Dattenfeld. Es ist seit vielen Jahren Tradition, die Prozession unserer katholischen Glaubensgeschwister zu begrüßen und dort zu einer Andacht innezuhalten. Und zu den nächsten Gottesdiensten, nächsten Sonntag, 7. Juni, 9.30 Uhr hier in der Salvatorkirche und um 11 Uhr in Schladern und in Leuscheid. Einige Infos zum ERF. Wir machen Medien, damit Menschen Gott kennenlernen und er ihr Leben verändert. Dafür suchen wir die besten medialen Möglichkeiten. Dass der ehemalige Evangeliumsrundfunk einmal solch ein medial umfassendes Angebot machen würde, haben sich die Gründerinnen und Gründer 1959 sicherlich nicht gedacht und erahnt. Seit über 60 Jahren ist es das Ziel, die gute Nachricht von Jesus Christus höher und sichtbar zu machen. Dabei ist ERF Medien von Beginn an spendenfinanziert. Wundervolle Geschichten sind daraus entstanden. Von Suchenden, die Gott begegnet sind, von Christen, die zum Leben und zum Glauben gefunden haben, zum Hoffen und zur Liebe ermutigt wurden. Der ERF bietet unterschiedliche Formate, Fernsehformate, Radioprogramme, Online-Kurse und einen internationalen Arbeitszweig ERF Global Hope. Der ERF erreicht so 3 Millionen Menschen jeden Monat im deutschen Sprachraum mit dem Programm und Angeboten. Eines der Angebote von ERF Medien ist der ERF Gottesdienst, der Woche für Woche produziert und ausgestrahlt wird. Den Gottesdienst, den wir heute produzieren, den können Sie nächsten Sonntag sehen, um 7.45 Uhr und um 11.30 Uhr bei Bibel.tv oder in der ERF Mediathek, wo er noch 15 Wochen zum Ansehen und Herunterladen verfügbar ist. Für alle, die kein Bild brauchen, für die gibt es die Möglichkeit, Ihren Gottesdienst bei ERF Plus zu hören, am nächsten Sonntag um 10, 14 und 22 Uhr. Alle Infos zum aktuellen Programm von ERF Medien finden Sie im Medienmagazin Antenne. Und das liegt auch hinten links aus, und am Ausgang sind ganz viele Infos, wo Sie sich noch vertiefen können über den ERF. Wir kommen auf die Schlussgeraden der Hinweise. Das ist aber jetzt das Wichtigste. Also wenn Sie jetzt schon eingenickt sind, müssen Sie jetzt nochmal wach werden, weil jetzt ist es wichtig. Also, wir möchten jetzt miteinander einen ganz natürlichen Gottesdienst feiern. Ignorieren Sie einfach die Kameras. Die werden auch nicht über Ihre Füße rollen oder Ähnliches, das wird klappen. Wir machen kein Show-Act daraus. Eine Aufzeichnung ist immer etwas aufregend. Damit sie gelingt, bitte folgende Hinweise. Das Handy ausschalten, ganz wichtig. Bitte nicht direkt in die Kamera schauen oder winken. Bei den Liedern werden wir nur die Nummern ansagen. Die Strophen finden Sie auf der Seite. Das liegt darin, dass je nach Zeit der ERF auch mal eine Strophe rausschneidet und dass die Ansagen dann stimmen. Wichtig, nach dem letzten Musikstück, das wird toll und grandios sein, aber nicht klatschen. Denn wir müssen noch mal einen Augenblick Stille haben, dann kriegen wir das Okay von der Regie, ob alles in Ordnung ist. Aber nach dem letzten Musikstück, auch wenn es Sie begeistert und mitreißen wird, das Klatschen aufsparen für den nächsten Gottesdienst einfach. Also, nach dem letzten Lied kurz sitzen bleiben noch, dann erfahren wir durch die Kameramänner oder den Regisseur, ob bei der Aufnahme alles geklappt hat oder ob wir irgendwas nochmal nachdrehen müssen. Das war die letzten beiden Male nicht der Fall und ich glaube, dass das auch jetzt klappt. Im Anschluss an die Aufzeichnung sind Sie herzlich eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, an unseren Infotisch hinten und sich über die Angebote zu informieren, auch ruhig mal zum Kamera in den Technikraum gehen nebenan und sich das anzuschauen. Nun folgt nach einer kurzen Pause und dann startet die Aufzeichnung. Ich gucke kurz, ob es noch Hindernisse gibt. Dann wird die Paula mit mir gleich die Klappe bedienen, wenn wir das okay kriegen. Ja.
Geht es Ihnen auch so, dass die Beschreibung handgemacht die Wahrnehmung und den Wert des beschriebenen Gegenstands erhöht? Sind Sie auch bereit, für Handgemachtes mehr zu bezahlen oder noch besser darauf aufzupassen, wenn es Ihnen schon gehört? Auch handgemachte Musik, ganz ohne künstliche Veränderung, erlebt viel Wertschätzung. Hat Gott Sie und mich auch handgemacht? Und was sagt das über meinen Wert aus? Sie haben es vielleicht schon erraten, aber heute soll es in diesem Gottesdienst um das Thema handgemacht gehen. Und dazu begrüße ich Sie und euch ganz herzlich. Sie, die Sie hier mit uns in der Salvatorkirche in Rosbach sind, aber auch besonders alle Zuhörer und Zuschauer des ERF, wo auch immer Sie sich befinden mögen. Wir sind hier in Windeck-Rosbach, einer ländlichen Gemeinde an der schönen Sieg, ungefähr eine Stunde von Köln entfernt. Wie schön, dass Sie mit uns Gottesdienst feiern. Handgemacht ist unser Thema, das sich heute durch den Gottesdienst ziehen wird. Wir werden in diesem Gottesdienst Menschen kennenlernen, die verschiedene Aspekte von handgemacht ganz bewusst in ihrem Leben umsetzen und werden hören, was die Bibel zum Thema handgemacht zu sagen hat. Unserem Schöpfergott wollen wir in diesem Gottesdienst begegnen und unser Herz für ihn und seine Botschaft öffnen. Lassen Sie uns das mit dem ersten gemeinsamen Lied tun. Wir singen Lobe den Herrn, alle, die ihn ehren, die Liednummer 447.
Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe, unser Anfang und unser Ende. Sie stehen im Namen des Herrn, der den Himmel und der die Erde geschaffen hat, der Wort und Treue ewiglich hält und der keines seiner Werke loslässt. Ich bete Worte aus Psalm 139. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich genau. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Absicht erkennst du von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du merkst es. Alle meine Wege sind dir bekannt. Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge, schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Von hinten und von vorn hast du mich umfasst und hast deine Hand auf mich gelegt. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deiner Gegenwart? Würde ich in den Himmel steigen, du bist dort. Würde ich mich in der Unterwelt verstecken, dort bist du auch. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet, mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt, selbst dort nimmst du mich an die Hand und legst deinen starken Arm um mich. Ja, du hast meine Nieren geschaffen, mich im Bauch meiner Mutter gebildet. Ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Ich hatte noch keine Gestalt gewonnen, da sahen deine Augen schon mein Wesen. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott. Wie zahlreich sind sie doch in ihrer Summe. Wollte ich sie zählen, es sind mehr als der Sand. Würde ich erwachen, noch immer bin ich bei dir. Kommt, lasst uns Gott anbeten.
Wir beten. Guter Gott, Vater im Himmel, du hast uns geschaffen, handgemacht, gewollt, geliebt. Danke, dass du uns nicht übersiehst. Du kennst uns durch und durch. Kein Schritt, kein Umweg, keine stille Last ist dir verborgen. Wir bekennen dir, oft vergleichen wir uns und bewerten andere. Wir achten mehr auf Leistung als auf den Menschen. Wir überschreiten Grenzen, unsere eigenen und die der anderen. Wir lassen unsere Gaben liegen, manchmal aus Angst, manchmal aus Bequemlichkeit. Und wir leben oft so, als müssten wir alleine klarkommen. Vergib uns, richte uns neu aus, damit wir unseren Weg gehen können, im Vertrauen, dass du uns in deiner Hand hältst. Amen. Wir singen das Lied. In Gottes Namen fange ich an, unter der Liednummer 494.
Im Römerbrief vergleicht Paulus Gottes souveränes Handeln mit der Tätigkeit eines Töpfers. Ich lese aus dem 9. Kapitel. Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer alle Macht über den Ton? Er kann doch aus ein und demselben Tonklumpen verschiedene Gefäße herstellen. Eine Schale für die Festtafel, genauso wie einen Nachttopf.
Entschuldigung. Okay. Passiert. In der Schriftlesung begegnet uns das Bild vom Töpfer, der den Ton formt. Heute haben wir Sabine hier, die genau mit diesem Material arbeitet. Sie hat uns auch ein Stück aus ihrer Werkstatt mitgebracht, eins, das auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so geworden ist wie geplant. Und damit komme ich zu meiner Frage an dich, Sabine. In der Bibel klingt das so einfach, der Töpfer macht, was er will. Und wahrscheinlich stehen in deiner Werkstatt auch alle diese wunderbaren, ehrenhaften Kunstwerke. Aber mal Hand aufs Herz, wo versteckst du eigentlich deine Nachttöpfe? Gab es diesen Moment, in dem du was Besonderes geplant hast, der Ton aber ganz einfach fest entschlossen war, ein Nachttopf zu werden?
Ja, also die Nachttöpfe gibt es bei mir in der Werkstatt natürlich auch. Ich verstecke sie allerdings nicht, weil diese Nachttöpfe hat man ja nun auch mit Liebe gefertigt, auch wenn sie anders geworden sind, weil der Ton auch manchmal macht, was er will. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass gerade diese Nachttöpfe oft jemandem besonders gut gefallen und vielleicht auch manchmal genau das ist, was jemand braucht.
Diese Macht über das Material, das ist ja eigentlich das, was wir heute auch oft so unter Selbstwirksamkeit verstehen. Wenn du mit deinem Ton arbeitest, fühlst du dich dann wirklich so als Bestimmerin? Oder ist das Töpfern dann doch sowas wie eine Verhandlung mit dem Ton, bei der man am Ende froh ist, wenn überhaupt ein Gefäß dabei herauskommt, das man stolz im Wohnzimmer zeigen kann?
Also als Bestimmerin fühle ich mich beim Ton grundsätzlich nicht, weil der Ton wirklich auch ein Eigenleben hat. Er hat es bedingt durch äußere Einflüsse, mal geschmeidiger, mal ein bisschen widerspenstiger. Und wenn man während der Gestaltung dann feststellt, oh, das klappt ja jetzt gar nicht so, dann muss man auch mal umdenken und dann muss man auch mal was anders machen. Aber auch hier ist es so, dass oft das Ergebnis dann eigentlich schöner, besser und gefälliger ist als das, was man eigentlich geplant hatte.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Wir singen von dem begonnenen Lied die nächsten Strophen.
Im Römerbrief vergleicht Paulus Gottes souveränes Handeln mit der Tätigkeit eines Paulus vergleicht die Gaben und Aufgaben in einer Gemeinde mit dem menschlichen Körper. Er macht dabei deutlich, dass jeder begabt ist und gebraucht wird. Ich lese aus Römer 12. Es ist wie bei unserem Körper. Der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe. Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch zusammengehörende Körperteile.
In Römer 12 haben wir gehört, wie unterschiedlich wir sind und wie jeder seinen eigenen Beitrag einbringt. Guido erlebt das täglich bei seiner Arbeit an der Förderschule in Rossel. Und genau dazu möchte ich dir, Guido, eine Frage stellen. Im Handwerk, da geht es ja oft eher um Perfektion und um Effizienz. In der Pädagogik eher um den Weg zum Ziel. Wie hat sich dein Blick auf das Wort Erfolg verändert, seitdem du miterlebst, dass für deine Schülerinnen und Schüler nicht unbedingt der perfekte Nistkasten, sondern eher der erste mutige Umgang mit der Säge der eigentliche Meilenstein ist?
Also in den ersten 16 Jahren meines Berufslebens habe ich als Schreiner in der Möbelindustrie gearbeitet. Da ging es immer darum, möglichst viel in kurzer Zeit mit guter Qualität herzustellen. Das hat sich jetzt in meinem Leben geändert. Mich hat dieser Beruf dann irgendwann nicht mehr erfüllt und ich habe mich an meinen Zivildienst erinnert. Und den habe ich an dieser Förderschule in Rossel gemacht. Ist schon momentär, wie man sieht. Und dann habe ich im Alter von 32 Jahren dann nochmal die Schulbank gedrückt und habe ein Studium zum Fachlehrer an Sonderschulen gemacht. Und ich muss jetzt sagen, Gott hat mich geführt. Gott hat mich an diesen Platz gestellt und da bin ich genau richtig aufgehoben. Und ich merke, die Kinder kommen gerne in den Werkraum, die freuen sich darauf, etwas handwerklich zu machen, etwas zu schaffen, etwas herzustellen. Und manchmal dauert es wirklich eine halbe Stunde, bis so ein Brett durchgesägt ist, aber die Kinder nehmen das dann einfach sehr gerne und freudig mit nach Hause. Und das motiviert mich sehr bei meiner Arbeit.
Paula, du bist eine Schülerin von Guido und auch du machst deine persönlichen Erfahrungen. In der Schule, da geht es ja eher darum, Aufgaben mit Papier und Stift zu lösen. Aber hier baut ihr so was ganz Praktisches, wie so einen Nistkasten aus Holz. Wenn du so an dein Werkstück denkst, was kannst du da erfahren, was im normalen Unterricht vielleicht nicht so vorkommt?
Arbeitsblätter heftet man weg, aber ein Nistkasten bleibt da und wird von den Vögeln bewohnt. Werken macht Spaß und ist einfacher, als etwas auszumalen. Beim Werken baue ich ganz verschiedene Sachen, wie ein Zwitscherkasten, ein Hund oder ein Herz.
Vielen Dank. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir singen die nächsten Strophen von dem begonnenen Lied.
Wir wollen unseren christlichen Glauben bekennen und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gott gab uns Atem. Das Lied unter der Nummer 432. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei nun mit uns allen. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerinnen, Respekt, wer es selber macht. So lautete vor einigen Jahren der Slogan einer großen Baumarktkette. Dieses Motto sollte Menschen dazu animieren, wieder mehr in Handarbeit zu machen und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und dafür natürlich vorher kräftig im Baumarkt einzukaufen. Und mancher Kunde hat das sicherlich auch getan. Zu sich gesagt, einfach mal loslegen, ein Projekt planen, zum nächsten Baumarkt fahren, das nötige Material aus den großen Regalen auf den Einkaufswagen legen, sich beraten lassen, miteinander überlegen, Anregungen bekommen, dann bezahlen, die Sachen nach Hause transportieren, das nötige Werkzeug organisieren, hin und her überlegen und abwägen, sich Hilfe suchen. Natürlich auch alle Sicherheitshinweise lesen und beachten. Und dann entschlossen beginnen. Egal ob alleine oder mit anderen. Egal ob langsam und eins nach dem anderen oder im Hauruckverfahren an einem Vormittag. Egal ob ein Meisterstück dabei herauskommt oder ein Improvisationskunstwerk. Egal ob es bewundert wird oder keiner es wahrnimmt. Wer etwas mit seinen Händen macht, der erlebt, ich kann etwas. Ich bewirke etwas mit meinen Händen. Ich habe etwas geschaffen, das man sehen, berühren, das man benutzen oder erleben kann. Manch einer fühlt sich dann stolz, macht ein Selfie. Ein anderer ist erschöpft. Ein dritter kann gar nicht warten, das Hergestellte, das fertige Werk seiner Familie oder seinen Freunden zu zeigen. Warum ist das so? Warum können wir uns da gut hineinversetzen? Vielleicht, weil wir selber von jemandem gemacht sind. Weil wir Gottes Werk sind. Und er hat viel von sich in uns hineingelegt. Wie ein Töpfer den Ton formt, so hat er uns mit seinen Händen geschaffen. Da formte Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden. So stellt sich die Bibel im ersten Buch Mose die Erschaffung des Menschen durch Gott vor. Ganz praktisch, ganz konkret. Wie das Ergebnis unserer Handarbeit von unseren Händen geprägt ist, so ist es auch bei Gottes Handarbeit. Wenn in der Bibel Gott als der Schöpfer unendlich kreativ, einzigartig und mit handwerklichen Fähigkeiten geschildert wird, so hat er genau das auch in uns hineingelegt. Kreativität, Einzigartigkeit und viele Begabungen. Auch in dieser Hinsicht sind wir seine Ebenbilder. Und die Gefühle, die wir nach unserer Handarbeit empfinden, finden wir auch bei Gott wieder. Er ist stolz auf seine Menschen, auf das, was er geschaffen hat. Wir lesen, Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Er nimmt sich einen Ruhetag. Am siebten Tag ruht er aus von all seiner Arbeit, die er getan hatte. Schließlich zeigt Gott alle von ihm geschaffenen Tiere dem Menschen. Gott, der Herr, formte aus Erdboden alle Tiere auf dem Feld und alle Vögel. Dann brachte er sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. In der Bibel entdecke ich immer wieder, Gott schafft und wirkt auch durch sein Wort. Doch gerade diese schöpferische Allmacht, die Gottes Schaffen in sein Wort zum Ausdruck bringt, kann auch eine Distanz erzeugen zwischen uns Menschen und einem Gott, der einfach Dinge ins Leben ruft. Die Schilderung von Gott als kreativen Töpfer dagegen leben von der großen Nähe Gottes zu seinen Geschöpfen. Er legt etwas von seiner Kreativität, von seinem Schöpfergeist in seine Geschöpfe. Und seine Kreativität ist natürlich nicht nur aufs Handwerken beschränkt. Dieses ist ja nur eine von ganz vielen Fähigkeiten, die Gott in uns gelegt hat. Andere Menschen singen, musizieren, hören zu, schreiben Gedichte oder Bücher, kochen fantastische Gerichte, fotografieren oder malen, heilen Menschen, treiben Sport, backen schmackhafte Brote, nähen wunderschöne Kleider und vieles mehr. Aber all dem ist gemeinsam, es sind Gaben Gottes, die er in uns gelegt hat und die wir erst entdecken müssen. Am Anfang des Gottesdienstes haben wir davon gehört, wie der Beter des Psalms etwas davon in sich entdeckt. Ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Wo Menschen Gottes Gaben in sich entdecken, können sie ganz anders und vor allem viel bewusster mit ihren Fähigkeiten umgehen. Zum einen können sie Gott etwas von dem zurückgeben. Also Gott danken für das, was sie von ihm begabt worden sind. Das heißt nicht, dass eine Töpferin dann nur noch Abendmahlskelche herstellt, ein Schreiner nur noch Kreuze schnitzt oder eine Köchin nur biblische Speisen zubereitet. Nein, das bestimmt nicht. Unsere Gaben in all ihrer Kreativität und Schönheit und das, wozu wir sie brauchen, sind in sich selber schon ein Verweis auf Gott, ein Zeugnis seiner Kreativität. Und gleichzeitig ein Dankeschön für die uns von ihm geschenkten Gaben. Eben weil es das zum Ausdruck bringt, was Gott in uns gelegt hat. Da kann dann auch mal ein schöner Nachttopf herauskommen. Unsere unterschiedlichen Gaben sind nicht nur wichtig in unserer Beziehung zu Gott, der sie uns gegeben hat und dem wir durch den Einsatz unserer Gaben etwas zurückgeben können. Für die Bibel ist ganz klar, unsere Gaben sollen auch unseren Mitmenschen zugutekommen. Das heißt, dass sie ihnen nützen, ihnen dienen, ihnen helfen, sie heilen und erfreuen. So bereichern wir uns gegenseitig. Die Gaben Gottes führen Menschen zusammen. Dadurch entsteht, wie bei den unterschiedlichen Teilen des menschlichen Körpers, ein neues Ganzes. Dieses Ganze der Christen ist für Paulus der Leib Christi. Auch wenn Paulus diesen Vergleich in erster Linie auf geistliche Gaben anwendet, gilt das biblisch gesehen auch für die praktischen Gaben. Dies kann auf der einen Seite bedeuten, dass ich durch meine Gaben anderen so diene, dass sie ihre eigenen Gaben entdecken, dass sie dabei spüren, ich bin auch begabt und darf es selbst erfahren. Ich kann anderen und Gott damit eine Freude bereiten. Menschen mit und ohne Handicap gewinnen so Vertrauen und ein gesundes Selbstwertgefühl. In dem Interview mit Paula und Guido haben wir gerade von diesem Aspekt der Handarbeit gehört. Die Nistkästen, die in unserem Dorf an so vielen Stellen hängen, sind ein lebendiges Zeichen dafür. Hieran wird im Kleinen deutlich, was für alles menschliche Arbeiten gilt. Wir knüpfen an das, was uns Gottes Schöpfung und andere Menschen vorgegeben haben. Dabei nutzen wir von anderen über Generationen vertieftes Wissen. Wir gebrauchen Werkzeuge, die immer weiter optimiert wurden, sowie Maschinen, die von klugen Köpfen erfunden wurden. Über Jahrhunderte und Jahrtausende hat sich das menschliche Arbeiten immer mehr spezialisiert und wurde optimiert. Das macht heute vieles einfacher und effizienter als noch vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Landwirtschaft, Mobilität, die Produktion von Alltagsgütern, in all diesen Bereichen würden zahlreiche Beispiele dies bestätigen. Diese Entwicklung hat uns manches ermöglicht und vielen Menschen einen hohen Lebensstandard gebracht. Dafür dürfen wir dankbar sein. Aber wir knüpfen ja nicht nur an uns vorgegebene Dinge an. Denn genauso hat unser Handwerken, Arbeiten und Herstellen immer ja auch Auswirkungen, sowohl auf unsere Mitmenschen als auch auf Gottes Schöpfung. Denn wir arbeiten ja nicht im luftleeren Raum. Auch gibt es an unserem Planeten keine Reset-Taste, die bei negativen Auswirkungen unseres Arbeitens einen Neustart unter gleichen Bedingungen ermöglicht. All unser Arbeiten ist somit sowohl eine Chance zum Guten, als gleichzeitig auch eine Gefahr zum Bösen. Aus dem uns von Gott aufgetragenen Bewahren und Bebauen kann ganz schnell ein Zerstören und Vernichten werden. Es gibt Situationen, wo dies offensichtlich ist, wo Menschen anderes Leben auslöschen, manchmal von Ideologien getrieben, andere durch Not oder Gewaltherrscher gezwungen. Viel gravierender sind meines Erachtens aber die Situationen, in denen wir gar nicht mehr wissen, in welch größeren Zusammenhang wir leben und arbeiten. Wenn wir maßlos Dinge nutzen und oft schnell wegschmeißen, die unter unmenschlichen Bedingungen produziert wurden. Wenn wir außer Acht lassen, dass wir von den guten Gaben der Schöpfung Gottes leben und gleichzeitig unseren Kindern und Enkeln eine zerstörte Erde hinterlassen. Wenn wir uns von Werbung gesteuert zum Konsum treiben lassen und das fälschlich als Genießen der guten Gaben Gottes für gut befinden. Dabei spüren oder wissen wir im Blick auf das Wort Gottes, das kann keine Zukunft haben. Denn für die Bibel ist klar, wer den Geber aller guten Gaben, die Schöpfung Gottes und seinen nahen und fernen Mitmenschen aus dem Blick verliert, wird keine Zukunft haben. Vielmehr fällt solches, bestenfalls blauäugiges Handeln wieder auf uns und unsere Kinder zurück. Dafür ist gar keine Sintflut nötig. Vielmehr gehört dieser Zusammenhang vom Anfang an zur Schöpfung dazu. Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist unbarmherzig. Wer seinen Acker baut, der wird Brot die Fülle haben. Wer bei unnötigen Sachen nachgeht, der ist ein Narr. Das weiß schon das Buch der Sprüche. Die Bibel hält uns somit einen Spiegel vor. Wir erbarmen uns nur sehr selektiv weniger Tiere und jagen weitgehend Nichtigkeiten wie Unterhaltung und Konsum nach. Ähnlich wie die Bibel warnen uns kluge Köpfe seit über 60 Jahren, dass es so nicht weitergehen kann. Ein kurzes Beispiel, das dies veranschaulicht. Unsere Wegwerfgesellschaft sorgt dafür, dass wir im Schnitt 5 Gramm Mikroplastik in der Woche zu uns nehmen. Durch unsere Nahrung, unser Wasser, die Luft, die wir atmen. Das entspricht etwa dem Gewicht und Umfang einer Kreditkarte. Da sind wir täglich dabei mit Coffee-to-go-Bechern, mit Fast Fashion in Polyesterqualität und dem Reifenabrieb unserer Autos. So löffeln wir die Suppe aus, die wir uns eingebrockt haben. Wir sind dem Irrglauben verfallen, dass das, was wir in die Tonne tun oder in den Abfluss hinunterspülen, einfach weg ist. Nein, es ist nicht weg. Es fällt nur anders wieder auf uns zurück. Was hat das mit dem Thema handgemacht zu tun? Mit so schönen Dingen wie Tischlern, Töpfen, Backen, Gärtnern oder Nähen. Nun, nur weil wir etwas mit unseren eigenen Händen herstellen, ist es nicht automatisch sehr gut für andere. Auch möchte ich die oft harte und von Sorgen belastete Arbeit, wie sie manche Landwirte oder Näherinnen erleben, nicht verklären. Wie alles Menschliche tun, kann auch das Handgemachte durchaus seine Schattenseiten haben. Aber dort, wo wir etwas mit den eigenen Fähigkeiten schaffen, schätzen wir es mehr wert. Es ist uns kostbar. Es berührt uns innerlich. Und wir können darin den entdecken, der uns mit Kreativität und Geschick begabt hat. Wir sehen unsere Hände und die Dinge, die wir mit ihnen schaffen und die wir nutzen, mit ganz anderen Augen. Es ist uns dann nicht mehr egal, woher die Dinge stammen, die wir benötigen und was mit dem Werk unserer Hände geschieht. Vielmehr werden wir dadurch genügsamer, vielleicht dankbarer. Vielleicht bringt es uns mit anderen Menschen in Kontakt und lässt unser Vertrauen zu Gott wachsen. Zumindest hat es ein großes Potenzial für mich selber und für eine gesunde Beziehung zu meinen Mitmenschen, für Selbstwertgefühl und Nächstenliebe, für das Schöne und das, was die Herzen berührt. Es öffnet die Augen für andere Menschen und für die Bewahrung der Schöpfung, für meinen Glauben an den Schöpfer dieser Welt, der mich nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Wir bekommen dadurch vielleicht Einsicht über den Ursprung, unseren Ursprung als Geschöpfe Gottes, unser Wesen als begabte und beschenkte Menschen, unsere Bestimmung, mit Gott, unseren Mitmenschen und mit der Schöpfung in Frieden zu leben. Trotz allen guten Willens und bester Vorsätze bleiben wir darauf angewiesen, dass Gott diese Welt weiter in seinen guten Händen hält, dass er das Böse zurückdrängen und das dem Guten zur Entfaltung helfen wird. Und dass er dafür Menschen im Herzen bewegt, zueinander führt und sich mit ihnen verbündet. Und noch etwas gehört dazu. Vielleicht das Wichtigste. Wir können nicht nur unsere Gaben zu Gott bringen, sondern auch unser Scheitern. Alles, was wir vermasselt haben. Alles, wo wir hinter unseren eigenen Möglichkeiten zurückgeblieben sind. Wo wir unsere Gaben vergeudet, versteckt oder gar nicht erst entdeckt haben. Das Kreuz Jesu ist ein handfester Beweis dafür. Ein Beweis der Liebe Gottes. Nicht in Worten, sondern in der Tat. Gott selbst ist in Jesus Mensch geworden, hat unsere Brüche, unser Versagen auf sich genommen und trägt sie bis heute. Das Kreuz sagt, du musst nicht perfekt sein, um zu Gott zu gehören. Du musst nicht erst alles richtig machen, um geliebt zu werden. Die Liebe war zuerst da. Und genau das befreit. Wer weiß, dass sein Scheitern vergeben ist, der kann neu anfangen. Wer weiß, dass Gott ihn nicht an seinen Fehlern festmacht, kann ermutigt werden, mutig genug, die eigenen Gaben zu entdecken, auszuprobieren und einzusetzen. Nicht um sich zu beweisen, sondern weil Gott selbst in uns wirkt. Und alles, was nicht gelingt, wo wir auch als Christen versagen und scheitern, wird Gott einmal gut machen. Denn wie die Bibel am Anfang von der Erschaffung der Welt erzählt, so hofft sie am Ende auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann wird Gottes Kreativität und Liebe alles Scheitern und Versagen, alles Leid und jede Träne in seine Ewigkeit hinein verwandeln. Die Verheißung Gottes, siehe, ich schaffe alles neu, ist quasi Gottes letztes handwerkliches Schaffen. Dann wird alles Arbeiten und Handwerken zur Ruhe kommen. Und wir werden einmal einstimmen in das Lob unseres Schöpfers und Erlösers. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.
Zur Fürbitte bitte ich Sie, wenn möglich, sich zu erheben. Gott, unser Vater, wir danken dir für die Vielfalt deiner Schöpfung, die wir in so vielen Bereichen unseres Lebens sehen können. Wir bitten dich, dass du uns daran erinnerst, die Vielfalt wertzuschätzen und uns für sie einzusetzen. Hilf uns, deine Schöpfung nicht weiter zu zerstören, sondern zu bewahren. Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen kreativen Geist, der in uns lebt. Du hast so viele unterschiedliche Gaben in jeden von uns hineingelegt. Aber manchmal fällt uns das Zusammenleben schwer. Wenn meine Kollegen politisch anderer Meinung sind, wenn die Nachbarn einen ganz anderen Lebensstil pflegen, wenn Menschen andere Werte vertreten. Wir bitten dich, dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit annehmen und gegenseitig ermutigen. Hilf uns, unsere Gaben für dein Reich einzusetzen und dich damit zu ehren.
Herr, wir bitten für Menschen, die unter der Ausbeutung der Schöpfung leiden und nicht genug zum Leben haben. Wir bitten dich für die Verantwortlichen, um Weisheit, die nötigen Veränderungen anzustoßen, damit der Graben zwischen Arm und Reich nicht immer größer wird. Zeig uns, wie auch wir in unserem Alltag dazu beitragen können. Guter Gott, wir bitten dich für unsere christliche Kirche. Zeige uns unseren Weg in diesen turbulenten Zeiten. Schenke uns Mut und Zuversicht, um unseren Platz in der Gesellschaft neu zu finden und einzunehmen. Lass uns Grenzen überwinden und gemeinsam mit anderen Christen an deinem Reich bauen. Wir danken dir, dass du unsere Zukunft in deiner Hand hältst. In einem Moment der Stille bringen wir vor Gott unsere persönlichen Anliegen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie gerne nochmal Platz für das nächste Lied. Wir singen Nummer 175, Ausgang und Eingang.
Thank you.
empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er gebe dir Frieden.